Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Soweit dieser Beitrag von Britta Mersch und zugehört hat Jens Kaffenberger. Er leitet die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung, kurz IBS, des Deutschen Studentenwerks. Herr Kaffenberger, der Beitrag zeigt ja auch, wie wichtig ein gutes Informationsangebot für Studierende mit Beeinträchtigungen ist. Wie sind die Hochschulen in diesem Bereich aufgestellt?
Ja, fast an jeder Hochschule gibt es Beraterinnen oder Beauftragte für Studierende mit Beeinträchtigungen, die zu allen Fragen rund um das Studium, aber auch zum Hochschulzugang beraten.
Mhm.
Und das ist auch ganz wichtig, dass Studierende und Studieninteressierte möglichst frühzeitig den Weg in die Beratungsangebote finden, weil da lassen sich ganz viele Probleme gleich am Anfang schon lösen. Das Problem dabei ist auch ein Stück weit, dass viele Studierende gerade am Anfang sich nicht als behindert verstehen. Ne? Also gerade Studierende mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen, also mit einer psychischen Erkrankung oder mit einer chronisch-somatischen Erkrankung oder Teilleistungsstörung wie Legasthenie etc., die sehen sich erstmal gar nicht als behindert in Anführungszeichen und suchen deshalb die Beratungsangebote gar nicht auf. Ne? Das ist nun ein bisschen ein Problem dabei.
Wir haben gehört, dass es einen Nachteilsausgleich gibt für Studierende mit Beeinträchtigungen, sofern sie das jetzt auch für sich erkannt haben natürlich. Funktioniert das für alle Betroffenen gleichermaßen oder gibt es da vielleicht auch noch einige, die durch das eine oder andere Raster fallen?
Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass das ist ja hochschulrechtlich geregelt, dass Studierende mit Beeinträchtigungen, wenn die Beeinträchtigung sich aufs Studium auswirkt, einen Rechtsanspruch auf einen Nachteilsausgleich haben. Und in vielen Fällen funktioniert das auch. Aber es gibt Problembereiche und die landen natürlich ganz besonders dann immer bei uns auch. Also zum einen eher praktisch wird immer mal wieder berichtet, dass zwar dann ein Nachteilsausgleich bewilligt wurde, aber dann die Dozentin, der Dozent vor Ort sagt, gerade wenn es um eine nicht sichtbare Beeinträchtigung geht, dann irgendwie nicht einsehen, warum sie jetzt noch einen zusätzlichen Raum bereitstellen sollen. Das ist sozusagen dann einfach auf der Umsetzungsebene, aber auch auf der rechtlichen Ebene gibt es ein Problem, dass es immer mal wieder vorkommt, dass mit Verweis auf ein sogenanntes Dauerleiden die Prüfungsämter, Prüfungsausschüsse, Nachteilsausgleiche ablehnen.
Können Sie das mal konkretisieren? Was heißt jetzt Dauerleiden, also
genau,
psychische Beeinträchtigungen oder von
genau,
was sprechen
genau.
wir?
Also wir sprechen auch vom sogenannten Dauerleiden, weil das ist eigentlich absolut auch nicht mehr zeitgemäß. Das geht auf eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zurück. Also die Idee dahinter ist, dass man sagt, okay, das ist eine chronische Erkrankung, die besteht dauerhaft. Die wirkt sich auch im Arbeitsleben aus und im Arbeitsleben wird sie auch nicht ausgeglichen. Deswegen kann sie auch nicht im Studium beispielsweise bei Prüfungen ausgeglichen werden. Aber das ist aus unserer Sicht absolut nicht mehr zeitgemäß, weil ganz viele Dinge ja heute ausgeglichen werden können und längst wirken sich bestimmte Beeinträchtigungen auch nicht gleichermaßen auf alle Berufe aus. Also insofern bedarf es da dringend einer Veränderung. Also Betroffene sind insbesondere eben Studierende mit einer psychischen Beeinträchtigung, wo das so dargestellt wird, oder Menschen mit einer Teilleistungsstörung wie Legasthenie beispielsweise oder auch bei ADHS. Das sind so Fälle, wo Nachteilsausgleiche dann abgelehnt werden mit diesem pauschalen Hinweis.
Welche Auswirkungen hat die Pandemie bei Studierenden mit Beeinträchtigungen? Welche Rückmeldungen bekommen Sie da?
Also zunächst mal hat sich die Pandemie auch bei Studierenden mit Beeinträchtigungen gravierend ausgewirkt. Viele berichten auch über depressive Verstimmungen und Studierende mit Beeinträchtigungen sind nochmal überproportional belastet worden durch die Pandemie, berichten das. Ne? Da kommt noch zusätzlich dazu irgendwie das Infektionsrisiko, wenn man jetzt Risikopatientin ist, sich eben anzustecken mit dem Coronavirus, aber auch andere Themen. Also Studierende mit Beeinträchtigungen sind stärker auch auf ihr soziales Netzwerk, gerade auch das familiäre Netzwerk angewiesen, auf die Unterstützung. Das war auch erschwert in den Digitalsemestern, in den Lockdowns. Das hat sich schon erheblich ausgewirkt. Aber es gibt auch Studierende, die die positive Wirkung beschreiben.
Nun wird ja viel digital studiert in diesen Tagen. Wie barrierefrei ist denn das digitale Studium?
Ja, da ist, glaube ich, jetzt, also das Positive an Corona und dem Fokus jetzt aufs Digitale ist auch, dass die digitale Barrierefreiheit tatsächlich mehr Aufmerksamkeit und mehr Beachtung bekommt und bekommen hat. Aber tatsächlich gibt es da noch viel zu tun. Ne? Während gerade so bei den physischen Barrieren da wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, auch wenn viele Bestandshochschulbauten da auch noch barrierefrei gestaltet werden müssen. Aber im digitalen Bereich besteht halt die Gefahr, dass neue Barrieren entstehen. Und insofern ist es da ganz wichtig, dass in den gängigen Lernmanagementsystemen, dass die barrierefrei gestaltet werden, auch bei den Weiterentwicklungen, dass Dozenten, Lehrende geschult werden, dass sie ihre jeweiligen Materialien auch in barrierefreier Form dort zur Verfügung stellen. Es geht weiter bei den Webseiten der Hochschulen. Also da ist viel zu tun und ja, genau, eine ganz wichtige Aufgabe, dass da nicht neue Barrieren geschaffen werden.
Wie gelingt Inklusion an Hochschulen? Darüber habe ich mit Jens Kaffenberger gesprochen. Er leitet die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deutschen Studentenwerks.